guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 10. Juni 2026. Kein Hausfriedensbruch im Hambacher Tagbau. Hambach-Aktivist freigesprochen. Wir können Kämpfe nicht in Sieg oder Niederlage einstufen. Ein Rückblick auf die Ergebnisse von Mayas Hungerstreik 2025 mit Konstantin vom Soli-Komitee. Ohne Brot kein Frieden. Friedensarbeit in Mali zwischen Gewalt, Armut und Hoffnung. Zivile und militärische Atomnutzung, technische Zwillinge. Das sind die Themen der kommenden Stunde. Mit einem Gutachten an die Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen hat der Energiekonzern RWE versucht, mehr strafrechtliche Verurteilungen von Aktivisten, die sich gegen den umwelt- und kulturschädigenden Braunkohleabbau wehren, zu erreichen. In einem Verfahren gegen eine kurzzeitige Baggerbesetzung versuchte die Staatsanwaltschaft deshalb mehrfach, eine Verurteilung wegen Hausfriedensbruch zu erzielen, scheiterte aber nicht zuletzt an der bisherigen Rechtsprechung. Der Tagebau bzw. die Grube mit ihrem Umfang von etwa 30 Kilometern kann, so die Verteidigung des angeklagten Aktivisti, nicht als umfriedet gelten, in dem Sinne, in dem dies eine Voraussetzung für eine strafrechtliche Verurteilung bilden würde. Wäre es zu einer Verurteilung gekommen, so erzählen Simon und Jan, die beiden Verteidiger, dann hätte es gewissermaßen einen Dammbruch in der Rechtsprechung gegeben. Die strafrechtliche Verfolgung von Klimaaktivisti hätte dann in Zukunft nämlich den Paragraphen 123 Strafgesetzbuch für sich nutzbar machen können, eben den, der sich um Hausfriedensbruch dreht. Mit der neuen Annahme, dass auch ein 30 Kilometer umfassendes und ständig neu bebaggertes Gelände unter das Hausrecht eines einzigen Großkonzerns fallen würde. Vor allem, wenn dieser es für seine politischen Belange gerade so bräuchte. Dazu kam es aber nicht. Am 24. März wurde vor dem Oberlandesgericht Köln der vorangegangene Freispruch bestätigt. Wie es dazu kam und mehr zu den Hintergründen, hört ihr im folgenden Interview mit den beiden Laienverteidigern Simon und Jan.
Am 16. Januar 2023 haben sich 8 Aktivistis im Rahmen der Räumung des Dorfes Lützerath auf einen Bagger im Tagebau Hambach begeben und einen Banner dort zur Schau gestellt. Die Aktivistis wurden daraufhin von der Polizei dazu aufgefordert, den Bagger zu verlassen und sind dieser Aufforderung widerstandslos nachgekommen. Ein Jahr später ungefähr fand dann die Verhandlung gegen einen dieser Aktivistis statt und ich spreche jetzt mit den Verteidigern, nämlich mit Simon und mit Jan. Ihr seid beide Laienverteidiger in dieser Sache gewesen und seid dabei ungewöhnlicherweise auch nicht nur durch eine, sondern durch 3 verschiedene Instanzen gegangen. Ihr habt jedes Mal Recht bekommen. Das heißt, jedes Mal wurde quasi von der Staatsanwaltschaft in irgendeiner Form Revision oder Berufung gefordert. Der Kern der Sache ist aber erstmal Paragraph 123 des Strafgesetzbuches. Vorgeworfen wird den Aktivistis, die sich auf den Bagger 260 begeben haben, dass sie Hausfriedensbruch auf dem Gelände des Tagebaus begangen hätten. Was wurde da jetzt genau vor Gericht verhandelt? Also wie habt ihr diesen Vorwurf entkräftet, beziehungsweise welche Argumente wurden da erstmal dafür vorgebracht?
Also Kern der Sache ist praktisch, wie du bereits angeteasert hast, der Hausfriedensbruch. Und zwar hat
RWE im Nachgang an die Bagger-Aktion einen Strafantrag gestellt, weil die der Meinung waren, dass die Leute dort in deren Privateigentum eingedrungen sind. Strafbar nach einem Hausfriedensbruch macht man sich entweder, wenn man in ein befriedetes Besitztum eindringt oder darin verweilt. Jetzt ist es nach Aktenlage aus irgendeinem Grund so, dass die Leute tatsächlich darin nicht verweilt haben sollen. Und zwar soll die Polizei ja gesagt haben, ey, ihr, geht mal bitte doch runter. Und alle sind dem widerspruchslos nachgekommen. Das heißt, es bleibt nur die Fragestellung bei diesem Vorwurf von Hausfriedensbruch, ob es sich um ein befriedetes Besitztum handelt. Und befriedet ist eine Sache, wenn darum zum Beispiel um ein Privatgelände Zäune sind und einfach der Wille mitgeteilt wird, hey, bis hierhin geht's, aber ab da darfst du nicht durch. Also wenn ich zum Beispiel über einen Zaun klettere und mich dann darin befinde in einem komplett eingezäunten Bereich, begehe ich vermutlich einen Hausfriedensbruch. Jetzt ist es so, dass wir im Vornherein an diese Prozesse dort mal hingefahren sind und uns das Ganze mal angeschaut haben. Wie sind denn da überhaupt die Zäune? Wie sind da Wälle und dergleichen? Und das Spannende ist, im Norden gibt es die sogenannte Sophienhöhe. Die Sophienhöhe, das ist so ein wieder aufgeforstetes Waldgebiet. Das kommt natürlich nicht an den Hambacher Forst dran, aber ja. Und jedenfalls bin ich dann da mit dem Fahrrad hergefahren, habe dort Aufnahmen gemacht, bin mit einer Drohne geflogen und habe dort gesehen, dass über Kilometer einfach gar nichts ist. Keine Schilder, keine Zäune, keine Wälle, rein gar nichts. Und mit diesem Argument sind wir dann vor Gericht und haben immer gesagt, ja, hier fehlt doch die Befriedung. Deswegen ist die Voraussetzung für einen Hausfriedensbruch erst gar nicht erfüllt. Genau, so sind wir dem begegnet.
Ihr seid also extra zum Ort gefahren, habt das begutachtet. Das ist ja jetzt auch schon ein ungewöhnlicher Schritt. Was hat euch denn erstmal dazu veranlasst überhaupt?
Ja, wir sind hier den Tatort abgefahren. Das ist schon eher unüblich. An sich ist es zumindest vom Gesetz her so vorgesehen, dass die Polizei in Deutschland ein neutrales Ermittlungsorgan ist. Das heißt, sie hat sowohl belastende Umstände als auch entlastende Umstände zu ermitteln. Und wenn sie zu dem Schluss kommt, dass Dinge nicht passiert sind, die für eine Strafbarkeit vorliegen müssten, dann muss sie das eigentlich auch feststellen und der Staatsanwaltschaft und den Gerichten mitteilen. Das Problem ist, dass das in der Praxis häufig eher nicht funktioniert und so auch hier entlastende Umstände, die man, wenn man einmal vor Ort ist, eigentlich entdecken müsste, einfach nicht festgestellt wurden. Die Polizei hat hier ihren Job nicht gemacht. Das passiert leider sehr häufig und das heißt, dass man, wenn man als Verteidiger auf der Suche nach einer Freispruchstrategie ist, diesen Schritt oft selbst nachholen muss. Das ist auch der Grund, warum wir hier nochmal persönlich zum Tatort fahren mussten, um das Ganze selbst abzuchecken. Was hier im Prinzip passiert ist, ist, dass die Polizei zur RWE gegangen ist, gefragt hat, hey, ist dieses Grundstück umfriedet, haben die strafbar gehandelt? RWE, neutral wie immer, hat gesagt, ja, natürlich. Und die Polizei hat das einfach geglaubt.
Also beim Amtsgericht haben wir das auch präsentiert. Da wurde der Zeuge, Abteilungsleiter Bergbau, meine ich, der dafür zuständig ist, dass überall halt eine Umfriedung besteht, mit diesen Aufnahmen konfrontiert. Und wir haben ihn gebeten, doch zu sagen, ab welchem Punkt nun eine Straftat vorliegt. Also die Videoaufnahmen gehen fortschreitend über Waldwege und dann über Trampelpfade. Und wir haben ihn gebeten, doch zu sagen, ab wann wir einen Hausfriedensbruch begehen. Ab wann wir hätten nicht mehr weitergehen dürfen. Und das Spannende war, es gab eine Kreuzung mit 4 Ausgängen. Nach links war eine Schranke mit einem Hinweisschild, ey, hier ist Privateigentum. Es gab einen Weg geradeaus, so das war so ein Trampelpfad, ein Weg nach rechts, ein Weg nach hinten. Und der Zeuge hatte dann nicht so wirklich Argumente und hat dann argumentiert, ja, weil nach links beschrankt ist, darf man auch nicht geradeaus gehen. Das wäre ja klar. Und unser Richter hatte dann auch einige Irritationen auf dem Gesicht und auf weiteren Nachfragen hat der Zeuge dann gesagt, dass wenn ich mit einem Auto angereist wäre, ich auf einem Wanderparkplatz hätte parken müssen und dort hätte ich dann irgendwo einen Hinweis oder eine Karte gesehen, welche Wege ich gehen darf und welche nicht. Und das war so ein bisschen der Moment im Prozess, wo zumindest ich wusste, okay, das geht in eine richtige Richtung, wir bekommen hier einen Freispruch.
Was hätte es denn eigentlich geheißen, wenn wenn das Gericht jetzt in dem Sinne der Staatsanwaltschaft geurteilt hätte?
Die Rechtsprechung bisher war relativ eindeutig und die hat die Position der Staatsanwaltschaft nicht mal im Ansatz getragen. Wenn wir hier jetzt ein Urteil bekommen hätten, das gesagt hätte, ja, das ist strafbar, dann wäre das ein vollständiger Bruch mit der gesamten bisherigen obergerichtlichen Rechtsprechung gewesen. Und das hätte bedeutet, dass derartige Fälle zukünftig sehr viel häufiger verurteilt worden wären. Aber auch, dass der Hausfriedensbruchparagraf in Deutschland faktisch nicht mehr wirklich funktioniert hätte, weil man ihn überall und ständig hätte anwenden.
Vielleicht noch dazu ergänzend, als wir vor Ort waren, um das einfach ein bisschen zu filmen, gab es ein Kind, was tatsächlich an der Abbruchkante, und die Abbruchkante ist nicht als Steilwand, sondern als langsames Gefälle zu verstehen, gespielt hat und dort rumgehüpft ist. Wenn die Staatsanwaltschaft mit ihrer Argumentation erfolgreich wäre, könnte man argumentieren, dass dieses Kind fortlaufende Straftaten begangen hätte, indem es dort in dieses Besitztum gesprungen wäre und wieder zurück.
Das Kind ist dann aber auch ja nicht kilometerweit bis zu einem bestimmten Bagger gelaufen und hat sich dann auf diesen hochbegeben. Also inwiefern ist das jetzt in diesem engeren Sinne kein Hausfriedensbruch?
Du hast natürlich recht, wenn du meinst, dass ein Laie, der da drauf blickt, vermutlich zunächst einmal der Meinung wäre, dass das doch offenkundig strafbar sein muss. Die sind ja wissentlich auf ein fremdes Grundstück gegangen. Das ist allerdings der springende Punkt, wo es nicht mehr nur darauf ankommt, was denn der Normzweck ist, beziehungsweise welches Rechtsgut, in dem Fall Eigentum, geschützt werden soll. Da muss man auch auf den Wortlaut der Norm blicken. Im Fall vom Hausfriedensbruch bedeutet das, man schaut nicht nur, hey, ist das Eigentum geschützt, sondern auch liegen überhaupt erstmal die Voraussetzungen vor, die dieser Paragraph möchte. Und dieser Paragraph spricht eben nicht nur von beliebigem Besitztum, das hätte der Gesetzgeber ja auch reinschreiben können, sondern nur von umfriedetem Besitztum. Die Frage, die sich jetzt dann vor allem vom Oberlandesgericht gestellt hat und die, um die wir uns vor Gericht so häufig streiten mussten, war, ist der Normzweck, ist der Schutz des Eigentums von RWE wichtig genug, dass man darüber die Definition von dem, was eine Umfriedung eigentlich ist, komplett aufgibt. Anders gesagt, kann man das, was eine Umfriedung ist, komplett in den Wind werfen, weil Eigentumsschutz in Deutschland so wichtig sein muss. Wenn man jetzt in den Duden schaut und nachfragt, hey, was ist denn eigentlich eine Umfriedung? Dann wird man recht schnell auf die Definition stoßen, die die Rechtsprechung seit 1872, also seit weit über 100 Jahren nutzt. Und die stellt klar, dass eine Umfriedung natürlich nicht lückenlos sein muss. Niemand verlangt von einem Eigentümer, dass er einen durchgehenden 3 Meter hohen Zaun mit Stahldraht und Maschinengewehren hat, um sein Eigentum zu schützen. Der Zaun muss nicht unüberwindbar sein, der darf auch gerne Lücken haben, der darf auch ein Tor haben, das Tor darf auch offen stehen, aber er muss trotzdem eine mehr oder minder durchgehende physische Umwallung darstellen. Diese physische Umwallung ist das, was das Wort Umfriedung einfach verlangt. Da kommt man nicht drum weg. Ja. So. Wann ist eine Umfriedung noch physisch? Auch hier sagt die Rechtsprechung bisher, die muss nicht lückenlos sein. 10, 15 Meter, das ist auch alles voll noch im Rahmen. Die Grenze ist aber dann ganz klar erreicht, wenn man auf Kilometer Entfernung nichts hat, das auch nur im Ansatz eine Umfriedung sein könnte. Keine Welle, keine Zäune, nichts. Die Staatsanwaltschaft hat dann in der Revision auch argumentiert, es käme ja gar nicht darauf an, dass da im Norden keine Umfriedung sei, denn die Leute müssten ja offensichtlich im Süden eingedrungen sein, wo der Bagger sei, und da gäbe es ja genügend Zäune. Auch da muss man wieder auf den Wortlaut schauen. Bietet der Paragraph 123 Absatz 1 Strafgesetzbuch irgendeine Grundlage dafür, dass man sagen könnte, ja, Umfriedung schon, aber es reicht, wenn sie nur in dem Gebiet ist, wo sie überwunden wurde. Und auch hier muss man wieder sagen, nein, gibt's nicht wirklich. Es gibt keinen Grund dafür, warum das Eigentum von RWE anders geschützt sein sollte oder stärker geschützt sein sollte als das Eigentum von irgendeinem Kleingartenbesitzer oder einem Hausbesitzer. Das ist die gleiche Norm und RWE verdient keinen größeren Schutz, auch wenn sie das in dem Fall wollten.
Es ist dann weitergegangen in die nächste Instanz und da spätestens da wird jetzt vielleicht dieses RWE-Schreiben interessant, dass das Gericht da erreicht hat und das dann über in die Media auch an die Öffentlichkeit gelangt ist. In dem Schreiben, das von der Kanzlei Feige und Graf an die Staatsanwaltschaft NRW geschickt worden ist, wird von einer, ich glaube, von einer unkonventionellen Rechtsprechung in Bezug auf AktivistInnen aus dem Hambacher Forst gesprochen und die Gerichte, beziehungsweise die, an die sich dieses Schreiben von der Kanzlei wendet, werden dazu aufgefordert, dann noch einmal in den Diskurs zu gehen, insbesondere was eben den Tatbestand Hausfriedensbruch angeht. Was für eine Rolle spielt dieses Schreiben jetzt im weiteren Verlauf eures Rechtskampfes?
Im Prinzip hat diese Kanzlei für RWE angekreidet, die Rechtsprechung in Deutschland und in NRW speziell würde Klimaaktivisten, die RWE schaden wollten und dafür Aktionen durchführten, zu häufig freisprechen, zu häufig einstellen, die Leute zu häufig ungeschoren davonkommen, war im Prinzip der Kritikpunkt. Diese Kanzlei ist dafür einige ältere Urteile durchgegangen und hat erklärt oder versucht zu erklären, warum diese Urteile ihrer Meinung nach falsch seien und warum die Gerichte in Deutschland Klimaaktivisten doch bitte härter bestrafen müssen. Das ist soweit rechtlich erstmal erlaubt, dass so ein Gutachten eingereicht wird. Letztlich am Verfahren geändert hat es aber natürlich wenig, weil RWE hier natürlich eine rechtliche Position vertreten hat, die fachlich mit Argumenten so einfach nicht haltbar war. Das haben die Gerichte dann auch gesehen und deshalb freigesprochen.
Was ich da vielleicht noch hinzufügen würde, das ganze Schreiben war gerichtet an den Oberstaatsanwalt Garten, also nicht nur formlos an die Staatsanwaltschaft in Mönchengladbach. Und das ganze Ding umfasst halt 14 Seiten, so finden wir in die Media. Und das hat natürlich einen gewissen Druck aufgebaut, weil zwischen den Zeilen praktisch geschrieben wurde, aus meiner Sicht, hey, wir wollen doch eine gute Zusammenarbeit beibehalten. Und die ganzen Urteile in letzter Zeit sorgen nicht dafür oder erschweren das. Das bedeutet, hier wurde massiv Druck aufgebaut von Seiten von RWE. Gleichzeitig, was auch etwas ungewöhnlich ist, hat RWE selbst, also diese Kanzlei, Akteneinsicht in diese Strafsache gestellt. Also man muss sich das so vorstellen, nicht RWE ist hier der Kläger, sondern die Staatsanwaltschaft, weil es ja um eine Straftat geht. Und RWE hat Akteneinsicht noch bekommen von diesem Verfahren, was eigentlich ungewöhnlich ist.
Glaubst du, das Schreiben steht auch in direktem Zusammenhang damit, dass ihr dann auch nochmal vor Gericht ziehen musstet?
Ich glaube tatsächlich schon. Also ich glaube tatsächlich, dass so ein Schreiben schon Aufmerksamkeit erweckt innerhalb der Staatsanwaltschaft. Und wenn zum Beispiel ich der Kläger wäre, weil irgendwo bei mir irgendwas Friedensbruch begangen wird, gut, ich würde keine Anzeige machen, aber angenommen, ich wäre Kläger, glaube ich nicht, dass wir durch drei Instanzen gegangen wären. Ich glaube tatsächlich, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird, einfach weil RWE Betroffene war. Also in den Schriftsätzen, die uns erreicht haben von Seiten der Staatsanwaltschaft, wurde schon irgendwie alles versucht. Also die Staatsanwaltschaft hat jegliche Möglichkeiten gezogen, doch zu einer Verurteilung zu kommen, obwohl auch vor Gericht in den Verfahren einfach unfassbar klar wurde, allein durch diese Aufnahmen, dass dort nichts befriedet war, hat trotzdem im Plädoyer die Staatsanwaltschaft immer argumentiert oder versucht, Dinge heranzuziehen, wie ja, der Tagebau, die Abbruchkante selber, das könnte ja Umfriedung sein, und hat dann zum Beispiel einen Vergleich zum Burggraben herangezogen. Also wirklich abstruse Sachen, die eigentlich so komplette Mindermeinungen sind, also die da gezielten rechtlichen Bewertungen eigentlich nicht standhalten. Und dennoch wurde das versucht. Also das war sehr überraschend eigentlich. Und würde bei einer anderen Geschädigten, sofern man von einer Geschädigten überhaupt sprechen kann, vermutlich nicht in dem gleichen Maße erfolgen.
Was hat das jetzt für eine Relevanz für die zukünftige Rechtsprechung? Vielleicht gerade auch im Zusammenhang mit die 7 anderen Aktivistinnen, die da auf dem Bagger mit dabei waren.
Meiner Meinung nach hat das absolute, ja, praktische Signalwirkung oder richtweisende Wirkung. Diese eine Verurteilung von 2 Aktivisten ist natürlich von Seiten der Verteidigung in Berufung gegangen und geht jetzt auch zum Landgericht. Dort erwarten wir ausdrücklich, dass es dort zu einem Freispruch kommen wird und dass tatsächlich vielleicht die anderen Verfahren sogar eingestellt werden oder also zumindest dann, wenn nicht, im Freispruch enden, weil es wird sich wohl kaum ein Amtsgericht oder Landgericht jetzt rausnehmen, da doch eine Verurteilung zu erzielen, wenn das OLG sagt, dass es nicht strafbar ist. Zum einen das. Zum anderen ist das natürlich absolut richtweisend, dass man nicht einfach per Gießkanne Aktivisten verurteilen kann, nur weil die sich auf irgendeinem Betriebsgelände befinden, sondern dass man da wirklich ja detailliert und sachlich sich damit auseinandersetzen muss, ob das wirklich umzäunt ist, ob das wirklich befriedet ist, ob der Wille klar mitgeteilt wird oder nicht, und dann nicht einfach per Gießkanne, wie es teilweise leider gemacht wird, einfach zu verurteilen. Deswegen absolute Signalwirkung, OLG ist sehr selten, und dann es hat auch uns ehrlich gesagt sehr überrascht, dass die Sache überhaupt fürs OLG ging, weil eigentlich hatte die Staatsanwaltschaft gar keine Argumente und hat aus meiner Sicht nur aufgrund dieses massiven Drucks von RWE so gehandelt, hat die Sache noch weiter durch die Instanzen gezogen, vielleicht auch Das hatte mir ein anderer Rechtsanwalt mal gesagt. Vielleicht hat die Staatsanwaltschaft das auch gemacht, weil sie einfach nicht verantworten wolle, dass man sagen kann, man hat nicht alles versucht.
Das ist auch eher mein Eindruck. Ich stimme insofern zu, dass es natürlich eine große Signalwirkung vor allem für die anderen Verfahren hat. Auch ich rechne hier mit Freisprüchen, möchte aber trotzdem nochmal herausarbeiten, dass dieses Urteil im Prinzip eigentlich nur bestätigt, was vorher auch schon alle wussten. Es ist natürlich schön, hier auch nochmal schwarz auf weiß auf Papier zu haben, dass die Staatsanwaltschaft und die Gerichte ihre Arbeit sauber machen müssen. Ich glaube aber nicht, dass dieser Freispruch jetzt dazu führt, dass zukünftig mehr freigesprochen wird.
Das heißt, letzten Endes ist die bisherige Urteilssprechung, was den Paragraphen 123 Absatz 1 angeht, bestätigt worden. Es gab im Zusammenhang mit eurem Verfahren in der Sache Lützerath Anfang 2023 den Versuch von einer Kanzlei, die eng mit RWE zusammenarbeitet, beziehungsweise regelmäßig für RWE auftritt, dieses Verfahren zu beeinflussen und über dieses Verfahren dann eben auch die zukünftige Rechtsprechung. Das ist nicht gelungen. Dann würde ich mich bei euch bedanken.
Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir...
Ciao.
Tage Hungerstreik in einem ungarischen Gefängnis. Eine Solidaritätsbewegung, die weit über die antifaschistische Szene hinaus Aufmerksamkeit erzeugte. Und eine Frage, die bis heute umstritten ist. Was bleibt von einem politischen Kampf, wenn seine zentrale Forderung unerfüllt bleibt? Vergangenes Jahr trat die nicht-binäre Gefangene Maja in Ungarn in einen 40-tägigen Hungerstreik, nachdem Deutschland Maja erst in einer Nacht- und Nebelaktion nach Budapest überstellte und Maja dort dann unter menschenunwürdigen Bedingungen in Isolationshaft gehalten wurde. Ein Jahr später gibt es nun eine Broschüre, die den Hungerstreik im Rückblick beleuchtet. Über diese Broschüre, Majas Hungerstreik 2025, die Situation von Maja heute sowie die Lehren aus einem außergewöhnlichen Gefangenenkampf, sprach RDL mit Konstantin vom Solidaritätskomitee. Die Broschüre kann auf der Webseite des Soli-Komitees entweder als PDF heruntergeladen oder auch gedruckt bestellt werden. www.basc.news.
Konstantin, bevor wir über die Broschüre sprechen, wie geht es Maja denn heute? Wie erlebt Maja die aktuelle Situation in Haft?
Man kann jetzt nicht sagen, dass es Maja gut gehe, aber es geht Maja grundsätzlich okay. Maja hält den Kopf über Wasser und lässt sich nicht unterkriegen. Durch die Wahlen und den Regierungswechsel in Ungarn hat sich die Situation von Maja allerdings nicht verändert. Das heißt, Maja ist weitgehend isoliert, wie auch vorher. Auch wenn es einige kleine Erleichterungen gibt, die Maja während des Hungerstreiks erkämpft hatte, zum Beispiel ein bisschen mehr Kontakt zu Mitgefangenen, beispielsweise während des Hofgangs oder eben gelegentliche Besuche durch solidarische Abgeordnete aus Deutschland. Aber im Großen und Ganzen ist Maja weiterhin isoliert und das Berufungsverfahren ist noch nicht angelaufen. Das wird wohl auch noch einige Monate dauern und erst dann soll Maja ja nach Deutschland zurücküberstellt werden, so zumindest der ungarische und deutsche Staat.
Viele 10.000 Menschen haben den Hungerstreik verfolgt. Wenn ihr heute auf diese 40 Tage zurückblickt, gab es einen Moment, auch in dem dir klar wurde, dieser Hungerstreik wird niemanden von uns unverändert lassen?
Für mich persönlich war es tatsächlich so, als wir im Dezember, glaube ich, 2024 zum ersten Mal erfahren haben, dass Maja überlegt, in den Hungerstreik zu treten. Das war für mich dieser Moment. Ich habe das sofort sehr ernst genommen und habe gedacht, okay, Maya gibt keine heiße Luft von sich, das ist jetzt eine ernste und schwerwiegende Sache. Und da habe ich schon gemerkt, okay, hier passiert etwas Größeres, etwas Schwerwiegendes, worauf wir uns sehr, sehr gut vorbereiten müssen. Und dann gab es mehrere solcher Momente während des Hungerstreiks, zum Beispiel schon Tag 1. Als an Tag 1 des Hungerstreiks es in den bundesweiten Leitmedien war, es in vielen Städten Soli-Aktionen gab, das war schon super bewegend.
In der Broschüre dokumentiert ihr ja nicht nur den Hungerstreik selbst, sondern auch die Solidaritätsbewegung. Warum ist es euch wichtig, deren Erfahrungen ebenfalls festzuhalten?
Es ist ja so, dass Gefangene kämpfen können, auch alleine, aber wirklich erfolgreich können ihre Kämpfe ja nur werden und überhaupt bekannt können sie nur werden, wenn es draußen eine Soli-Bewegung gibt, die sie unterstützt. Das heißt, es ist natürlich sehr wichtig, die Erfahrung der Gefangenen selbst sich anzuschauen, aber es ist eigentlich genauso wichtig, sich anzugucken, was macht draußen die Soli-Bewegung. Und da gab es viele Dinge, die wir aus der Solidaritätskampagne für den Hungerstreik von Maya mitnehmen können. Es gab ganz tolle Aktionen des zivilen Ungehorsams, wie zum Beispiel die Besetzung der Bauhaus-Uni in Weimar oder die Störung einer Sitzung des Sächsischen Landtags in Dresden, die ja ich für sehr inspirierend halte. Es gab militante Aktionen, die man sich kritisch mal anschauen kann. Es gab so diese Aktion von der Soli-Hungerstreiks von jungen kommunistischen Aktivistinnen draußen, über die man auch mal diskutieren könnte. Also da ist, glaube ich, viel, was man mitnehmen kann zur Diskussion oder als Inspiration für kommende Bewegungen. Und ich denke, die Soli-Bewegung für Mais Hungerstreik ist auch ein ganz tolles Beispiel dafür, wie eine Soli-Bewegung aussehen kann. Ne? Es haben viele sozusagen Bewegungen mitgewirkt, die queere Bewegung auf den CSDs, die Antifa-Bewegung, die Soli-Bewegung war insgesamt sehr breit, also da waren auch Vereine dabei, Organisationen, sogar Pfarrerinnen und Pfarrer haben sich zu Wort gemeldet und es gab einfach eine Vielfalt an Aktionsformen und Taktiken, also von, ich sag mal, braven öffentlichen Erklärungen und Mahnwachen bis hin zu zivilen Ungehorsam und militanten Aktionen war im Grunde alles dabei.
Und neben der Soli-Bewegung von Menschen, die Maya kannten oder von Maya einfach gehört haben, gab es ja auch die Familie von Maya. Mayas Vater hatte letztes Jahr am Jahrestag der Auslieferung und dann auch während des laufenden Hungerstreiks einen Marsch für Gerechtigkeit begonnen. In den danach folgenden Tagen ging Wolfgang Jarosch zu Fuß von Jena bis Berlin, wo er am 7. Juli vor dem Auswärtigen Amt ankam. Salome kommt auch in der Broschüre zu Wort, die Schwester von Maya. Und Salome hat geschrieben, Maya sei nach dem Hungerstreik kaum wieder zu erkennen gewesen, so abgemagert sei Maya gewesen. Was hat die Familie in diesen Wochen getragen? Was hat dieser Kampf die Angehörigen gekostet?
Mayas Familie hat tatsächlich Unglaubliches geleistet. Sie waren ja die Einzigen und sind es weiterhin die Einzigen, die mit Maya kommunizieren dürfen. Ja, der Kontakt und auch Besuche mit Nicht-Familienangehörigen ist da untersagt. Das heißt, sie mussten gleichzeitig sozusagen diese emotionale Stütze für Maya sein. Und sie mussten aber eben auch für das Soli-Komitee und die Soli-Bewegung mit Maya alle praktischen und politischen Absprachen treffen. Also, und das musste in der sehr wenigen Kontaktzeit passieren. Und sonst hat die Familie wirklich super aktiv im Soli-Komitee mitgearbeitet, war bei allen möglichen Aktionen dabei. Wolfram hat nicht nur diesen Protestmarsch während des Hungerstreiks gemacht, sondern auch noch seinen Hungermarsch nach dem Hungerstreik, wo er bis nach Budapest gewandert ist. Das alles haben die geleistet, während sie ja gleichzeitig selbst in großer Sorge um Maya waren. Weil schon vor dem Hungerstreik natürlich die Sorge groß war und dann auch, wie man dann sah, wie Maya natürlich auch körperlich immer weiter geschwächt wurde. Ich glaube, die Familie war sozusagen im kompletten Ausnahmezustand und auch nach dem Hungerstreik sehr erschöpft. Und das Problem ist eben auch, die Situation hat sich ja nun nicht aufgelöst.
Die Situation hat sich nicht aufgelöst und auch die zentrale Forderung, die Rücküberstellung nach Deutschland, wurde letztlich nicht erreicht. Wenn das der Maßstab wäre, müsste man ja von einer Niederlage sprechen. Aber weshalb wäre eine solche Bilanz zu einfach?
Ich denke, dass wir unsere Kämpfe nicht einstufen können, Sieg oder Niederlage, dass es kein Entweder-Oder ist, sondern wir müssen einfach ein bisschen differenzierter schauen. Und klar, Maya hat die erklärte Forderung nicht erreicht, aber Maya hat ein paar andere Sachen gewonnen. Leichte Haftverbesserungen und, was sehr wichtig ist, eine breite Mobilisierung der Soli-Bewegung in Deutschland und auch wirklich eine breite und positive Öffentlichkeit für das eigene Anliegen und auch für die Sache des Antifaschismus. Und Maya hat wirklich auch für sich selbst eingetreten. Und das schreibt ja Maya auch im Rückblick, dass das auch sehr wichtig war. Und ich würde noch hinzufügen als ein Kriterium für die Beurteilung von solchen Kämpfen, lernen wir als Bewegung daraus und gehen wir als Bewegung gestärkt daraus hervor. Und das würde ich für den Hungerstreik von Maya auch bejahen.
Eure Broschüre enthält ja eine bemerkenswert offene Selbstkritik. Ihr schreibt, dass ihr vielleicht nicht ernsthaft genug darüber diskutiert hättet, ob Meyer den Hungerstreik hätte fortsetzen sollen. Viele Gruppen schreiben nach einem solchen Kampf vor allem über Erfolge. Eure Broschüre macht etwas anderes. Sie benennt Zweifel und auch mögliche eigene Versäumnisse. Warum ist das euch wichtig?
Wir wollen uns nicht als stark und erfolgreich verkaufen, da wo wir vielleicht nicht sind, sondern wir sind ja nun Teil einer breiten Bewegung und da wollen wir gemeinsam kämpfen und aus den Fehlern lernen, die wir machen oder Probleme besprechen, die aufgetreten sind, um erfolgreicher zu werden. Und damit das passieren kann, müssen wir da natürlich offen drüber reden. Wir hatten jetzt aber keine Eitelkeit, uns irgendwie als erfolgreicher darzustellen, als wir sind. Im Gegenteil, wir finden es für sehr wichtig, dass wir offen miteinander diskutieren.
Offen diskutieren. Die Broschüre wirkt stellenweise wie ein Lehrbuch für künftige Kämpfe, wenn morgen irgendwo wieder Menschen vor der Frage stehen, wie sie auf staatliche Repression reagieren sollen. Welche Fehler sollten sie vielleicht nicht wiederholen?
Ich sag mal, die Herausforderungen, die sind jetzt spezifisch für Hungerstreiks und da kam raus, auch im Rückblick von Maya, man hätte das Ende des Hungerstreiks und die erste Phase nach dem Abbruch des Hungerstreiks viel besser vorbereiten müssen. Auch Maya sich selbst, aber wir auch gemeinsam. Dann muss man es irgendwie schaffen, dass die Familie nicht so vielfach belastet ist und dass es eben auch andere Menschen gibt als die Verwandten, die mit dem Hungerstreikenden oder der Hungerstreikenden eben auch praktische und politische Absprachen treffen. Das ging jetzt natürlich in Ungarn nicht so gut, aber das ist so eine Herausforderung, die wir identifiziert haben. Ich denke, noch eine ist die Frage, was können denn unsere Gefangenen in Deutschland tun? Also weil für die war das schon auch eine Zeit, wo sie auch Ohnmacht und große Sorge gespürt haben.
Zum Schluss gefragt, in der Broschüre steht ziemlich am Anfang ein Zitat von Maya. Es gibt das Risiko, schreibt Maya, es gibt das Risiko, dass du den Knast glücklicher verlässt, als du ihn betrittst. Wer Gefängnis nur von außen kennt, stolpert womöglich über solch eine Bemerkung. Manche ehemalige Gefangene werden sofort verstehen, was Maya damit gemeint haben könnte. Welche Bedeutung hat dieser Satz für dich heute, nach dem Hungerstreik? Und auch den Erfahrungen der Soli-Bewegung.
Ich habe tatsächlich schon das erste Mal, wo Maya die Idee äußerte, in den Hungerstreik zu treten, mir gedacht, wir wissen nicht, ob Maya da gewinnen wird, ne, was wirklich bei rumkommt, aber dass so ein Widerstandsakt, so ein Hungerstreik eben auch der Versuch ist, so die eigene Würde zu verteidigen und dass das super wichtig ist. Ich denke, dass der Knast einfach ein Ort ist, wo so die Konfrontation zwischen dem Menschen und der Staatsgewalt einfach so besonders groß ist und dass es eben ein ganz grundsätzlicher Kampf ist, neben denen um so ganz konkrete Verbesserungen, die der Gefangene führt, sich und auch dem Staat dann eben immer wieder zu beweisen, ich bin ein Mensch, ich bleibe ein Mensch, ich lasse mich da sozusagen nicht zerbrechen. So habe ich den Hungerstreik auch von Anfang an verstanden und das auch in die Diskussion mit eingebracht. Man kann durch sozusagen den Widerstand als Gefangener eben auch so einen, ja, so einen gewissen Sinn sich erkämpfen oder vielleicht auch sogar Freude und Glück.
Soweit Konstantin vom Solidaritätskomitee für Maya und die Broschüre, über die hier gesprochen wurde, die findet ihr zum Download oder zur Bestellung unter www.basc.news.
Yeah.
Unser Kollege Lars hat im Mali mit lokalen FriedensaktivistInnen gesprochen, während quasi zeitgleich bewaffnete Gruppierungen die Ausfahrtsstraße aus der Hauptstadt Bamako in den Norden blockierten, den Verteidigungsminister der regierenden Militärs töteten und zahlreiche Überfälle vor allem auch gegen die Zivilbevölkerung zu verantworten hatten. Lars sprach in Bamako mit den Friedensarbeitern François Tengdeng und Mokta Karama von Airene. Airene ist eine christlich geprägte internationale Friedensorganisation, die seit den 1950er Jahren Freiwillige in Ländern des globalen Südens entsendet, um vor Ort zivilgesellschaftliche und soziale Projekte zu unterstützen. Die Ereignisse vom 25. April 2026 ließen die Themen des Gesprächs noch dringlicher erscheinen und wir fragten uns, was bedeutet Frieden in einem Land, das seit mehr als einem Jahrzehnt von Gewaltkonflikten geprägt ist? Warum reicht militärische Sicherheit allein nicht aus? Welche Rolle spielen Armut, soziale Gerechtigkeit und lokale Konflikte? Und weshalb richtet sich der Blick internationaler Medien oft auf Geopolitik statt auf die Menschen vor Ort?
Les épreuves que nous traversons en ces temps difficiles ne sont en réalité que des embûches sur la voie noble qui mène à la prospérité.
Die Prüfung, die Mali derzeit durchlebt, seien nur Hindernisse auf dem Weg zu Wohlstand und Entwicklung. Gerade in schwierigen Zeiten müsse die Nation ihren Zusammenhalt stärken, so der malische Präsident Assimi Goïta am 28. April 2026. Drei Tage nach den schwersten Angriffen in Mali seit 2012.
Die Angriffe vom 25. April 2026 waren für viele Menschen in Mali ein Schock. Erstmals seit Jahren gingen separatistische Tuareg-Rebellen und die mit Al-Qaida verbündete Terrorgruppe JNIM gemeinsam gegen den malischen Staat vor. Gleichzeitig wurden Militärstützpunkte und Städte in mehreren Regionen des Landes angegriffen. Darunter auch die Garnisonsstadt Kati nahe Bamako.
Mein Kollege Lars war Ende April in Bamako. Einen Tag vor den Angriffen sprach er dort mit François Tendeng und Mokta Kamara von der Friedensorganisation Airene über Friedensarbeit. Dabei erzählt François vom Angriff auf eine Gendarmerieschule in Bamako im Herbst 2024. Eine Erfahrung, die ihm bis heute präsent ist.
Um 4.30 Uhr höre ich die Maschinengewehr. Ich sagte, das kenne ich irgendwie. Und dann dauerte, dann bin ich aufgestanden, die Straße ist leer. Ich sagte, aha, es ist eine Attacke, mitten in Bamako.
Der Angriff, von dem François hier spricht, liegt bereits einige Zeit zurück. Die Ereignisse vom 25. April 2026 hatten jedoch eine ganz andere Dimension. Lars, wie hast du die Situation während der jüngsten Angriffe vor Ort erlebt?
In unserem Stadtteil waren wir weit genug weg von den Kampfhandlungen, also habe ich nicht direkt davon mitbekommen. In der Hauptstadt herrschte weitgehend Alltag, abgesehen von einer nächtlichen Ausgangssperre. Das heißt nicht, dass die Ereignisse die Menschen kalt gelassen hätten. Die Angriffe lösten große Verunsicherung aus. Schnell verbreiteten sich Videos und Berichte aus den umkämpften Gebieten. Trotzdem hatte man nicht das Gefühl, dass das Land vor dem Zusammenbruch steht. Statt Panik erlebte ich vor allem große Solidarität mit der malischen Armee.
Das überrascht. In vielen internationalen Medien war nach den Anschlägen von einem Scheitern der Militärregierung oder sogar von einem drohenden Zerfall des Landes die Rede.
Ein solches Auseinanderklaffen von Berichterstattung und Alltagserfahrung in Mali ist nicht neu. Das wurde auch im Interview mit François und Mokhtar deutlich. Insbesondere während der schweren Treibstoffkrise im Herbst 2025 wurde im Ausland häufig der Eindruck vermittelt, das Land stehe kurz vor dem Kollaps. François schilderte mir dagegen vor allem die Solidarität und gegenseitige Unterstützung, die er damals erlebt hat.
Die Leute haben einfach die Situation akzeptiert, wie die ist, war nicht zu ändern. Und haben sich so organisiert in den Tankstellen. Das ist ihre Ansatz Revolution. Das ist eine neue Freundschaft entstanden. Die Leute nach zwei Tagen haben einen völlig unbekannten einen Schlüssel vom Auto gegeben, damit du nach Hause gehen kannst und eine Nacht schlafen kannst. Und falls es Bewegung ist, dass dein Auto auch mitbewegt ist.
Was François hier beschreibt, ist mehr als eine Geschichte über Solidarität in einer Krisensituation. Es geht um die Frage, wie Menschen auch unter schwierigen Bedingungen Zusammenhalt organisieren und Konflikte bewältigen. Genau dort setzt Friedensarbeit an.
Was bedeutet Friedensarbeit in einem Land, das seit Jahren von Gewaltkonflikten geprägt ist? Das wollte Lars von François Tendeng und Mokhtar Kamara wissen.
Unsere Philosophie ist klar, wir arbeiten nicht mit bewaffneten Menschen. Ob Militär oder Terroristen, unser Grundsatz, wir arbeiten nicht mit Leuten, die Gewalt als Methode predigen oder bevorzugen. Das ist für uns eine klare Linie. Wir wollen Frieden fördern. Und das machen wir mit der Zivilbevölkerung.
Es gibt keinen Platz zur Verherrlichung von Gewalt und Gewaltstrukturen und Gewalt. Es gibt einfach keinen Platz in unserer Vision. Es geht nicht, jemandem was beizubringen, indem du ihm weh tut. Wenn du nur sagst, hier ist Ende meiner Kreativität im pädagogischen Bereich, dann ist es zu Gewalt. Wenn ein Vater sein Kind schlägt, das heißt, er ist am Ende seiner Kreativität, um sein Kind zu bewegen in die Richtung. Und dann sitzt du Gewalt. Das ist keine Erziehung. Sorry. Ich lehne das ab in der Familie. Ich lehne das ab auch in der Gesellschaft. Also wir sind überzeugt, dass anders geht.
Du hast jetzt von den Gewaltstrukturen vor Ort gesprochen und eurem Ansatz, der dem entgegensteht und ihr versucht, das zu durchbrechen, auch durch Erziehung. Aber was sind eurer Meinung nach die Ursachen für diese Gewalt?
Es ist schwer, die Konflikte so genau zu beschreiben. Es gibt Probleme, die durch koloniale Zeit entstanden sind. Es sind auch Probleme, die auch natürlich die Art, wie das Land regiert wurde. Seit der Unabhängigkeit muss man sagen, dass es Korruption in diesem Land gibt, dass es Ungleichheit gibt. Und natürlich hat auch Konsequenzen für die Leute, dass es einfach Ungleichheit gibt. Also einige haben Wasser, einige haben nicht, einige haben Strom, einige nicht. Das sind Erbe des Kolonialismus und Erbe auch der schlechten Regierungsführung. Die Konflikte sind so entstanden und die Jugendlichen haben keine Perspektive, keine Arbeit. Das ist schon schwer wegen dieser Situation. Und Krieg auch kommt dazu. Und natürlich auch die Konflikte wegen der Knappheit der natürlichen Ressourcen auch. Das kommt auch dazu. Und deswegen sind, wie sagen, die Konflikte in Mali sind sehr komplex.
Die Gründe, die verschwinden nicht. Aber im Laufe der Konflikt, da ändern sich auch die Dinge. Das ist immer in der Zeit, wenn du Konfliktanalyse machst, du machst es ganz gezielt in eine bestimmte Zeit. Und wir können nicht auf Metaebene. Wir haben nicht die Mittel, die Möglichkeit, nicht das Mandat, über Regierungssachen zu agieren. Nein, wir sind wirklich da für die Bevölkerung. Wir machen zivile Friedensdienst. Friedensdienst ist groß, aber zivile Friedensdienst ist ganz konzentriert auf den Friedensbedarf der zivilen Bevölkerung, mit der wir arbeiten.
Und kannst du den Begriff Friedensbedarfe nochmal erklären? Was sind genau Friedensbedarfe?
Als Friedensbedarf würde ich einfach sagen, zuerst, dass die Leute zum Beispiel, ohne Beispiel ist es ganz schwer, ich arbeite gerade daran an einem Fall, wo die Goldbauer und die Bevölkerung sich geweigert hat, Steuern zu zahlen, weil es herrschte keine Transparenz, es gab auch Korruptionsverdacht, dass die Steuergelder woanders gehen und gehen nicht, wo sie müssen. Friedensbedarf wäre dann Transparenz in der Verwaltung der Steuern. Zum Beispiel, es kursieren so viele falsche Nachrichten, so viele Fake News. Zum Beispiel, als diese Krise war, dass die Leute vor der SVG, die Touristen, vor Bamako stehen. Und dass sie werden demnächst Bamako erobern. Diese falschen Meldungen gefährden den Zusammenhalt und den Frieden in Mali. Und Friedensbedarf wäre, zuverlässige Nachrichten verbreiten. Konflikte entsprechen immer Friedensbedarf. Deswegen entstehen eigentlich Konflikte. Das heißt, wir gehen nicht unbedingt von Konflikten aus, aber wir gehen von Friedensbedarf. Welche Friedensbedarf gibt es?
Hast du eine Situation im Kopf, wo du sagen würdest, da haben wir wirklich was erreicht, vielleicht auch da haben wir einen Konflikt modelliert oder gelöst?
Eine wichtige Erfolgsarbeit war, dass als wir angefangen haben, war sensibler Journalismus kein großes Thema. Und seitdem haben wir geschafft, dass viele Universitäten Friedensjournalismus als Fach eingeführt haben. Weil vorher die Journalisten waren nicht ausgebildet, die haben die Nachrichten nicht im Sinne des Friedens behandelt, aber die haben sogar dazu beigetragen, dass einige Konflikte eskalieren. Und das erst jetzt Studenten erst lernen in den Fachhochschulen, wie man sensibel mit Informationen umgehen soll. Das ist für uns auch ein großer Erfolg. Und ein anderes Beispiel, in Picasso herrschte Konflikte zwischen Händler und Kommune über die Nutzung der Märkte etc. Aber durch unsere Intervention ist jetzt mal friedlich geworden, dass die Leute zusammenarbeiten. Und das sind einfach kleine Erfolge, sind klein, aber das ist auf die Ebene, die wir arbeiten, ist sehr wichtig.
Was sind denn die Grenzen der Friedensarbeit? Also gibt es auch Situationen, in denen Friedensarbeit vielleicht nicht ausreichend ist oder wo es andere Ansätze braucht?
Frieden hat immer zu tun mit wirtschaftlicher Lage der Menschen. Wir arbeiten zielgerichtet an Jugendlichen und an Frauen. In den menschlichen Strukturen, das sind die Leute, die wenig Macht haben. Wenig Macht ist nicht nur politische Macht, ist auch wirtschaftliche Macht. Und da ist zum Beispiel der Single Frieden an der Grenze. Du kannst mit Leuten über Frieden reden, aber wenn du einfach nicht auch mit agieren kannst, um die Situation der Menschen zu verbessern, wirtschaftlich, dann bist du da manchmal und fragst, was mache ich? Ich kann mich erinnern, ich war in Burundi, hat einen Workshop dort gemacht und ganz am Ende war die jüngste Teilnehmerin, die mir sagte, il n'y a pas de paix sans pain. Ich hatte nicht verstanden, was will sie mir sagen? Und ich musste mich überlegen und dann habe ich gesagt, kannst du mir das wirklich mehr erklären? Im Moment bin ich irgendwie... Und dann erklärte sie mir, das Leben eines jungen Mädchen im Kongo, wo die Milizarme da sind, wo gar nichts da ist und die nicht mehr zu essen hat, kann sie über Frieden reden. Wir arbeiten im Changement de Comportement. Der Mensch muss sich ändern. Alles, was kommt, ist von der Haltung von der Mensch. Ich habe noch nie einen Kalaschnikow gesehen, der allein hochgeht und schießt auf die Menschen. Und wir arbeiten auf der Ebene. Aber die Programme der Friedens, der zivile Frieden, die haben diese Einschränkung, dass wir nicht wirtschaftliche Forderungen zu machen können, bezogen zu den Menschen, die wenig Macht haben in den Strukturen. Und das ist, was wir da sagen, wir müssen irgendwie langsam diese Friedensarbeit, die wir machen, diese Änderung unterstützen, damit die Leute nicht schnell wieder in die wirtschaftliche Abhängigkeit landen und so weiter und so fort. Also wir müssen daran denken. Friedensarbeit braucht auch Mittel, um die Menschen, die im Not sind in der Gesellschaft, wirtschaftlich zu verkaufen.
Es gibt keinen Frieden ohne Brot. Il n'y a pas de paix sans pain. Mit diesem Satz bringt François Tendeng eine zentrale Erkenntnis unseres Gesprächs auf den Punkt. Friedensarbeit bedeutet für ihn nicht nur Dialog und Versöhnung. Sie beginnt dort, wo Menschen Zugang zu Bildung haben, ihre Familien ernähren können und eine Perspektive für die Zukunft sehen. Doch wenn Frieden so viel mehr ist als die Abwesenheit von Gewalt, warum wird dann meist nur über Krieg, Terrorismus und Militär berichtet? Auch das habe ich François Tendeng und Mokhtar Kamara gefragt.
Wer sind die Menschen, die da leben? Das Konflikt ist da, das wissen wir. Aber die Menschen, die da leben, die Menschen, die sich tagtäglich überlegen, ob sie den Weg heute nehmen oder nicht den Weg. Mein Wunsch wäre, von deren Leben zu berichten, nicht auf Perspektive des Krieges. Das ist das Problem. Die Perspektive des Krieges ist eben die Konsumperspektive.
Vielleicht liegt genau darin eine Herausforderung, auch für uns JournalistInnen. Über Anschläge, Militär und geopolitische Konflikte wird viel berichtet. Deutlich seltener geht es um die Menschen, die trotz Gewalt ihren Alltag organisieren, Konflikte lösen und sich für Frieden einsetzen.
Wir arbeiten mit Menschen, die heute in deren Dorf schlafen und nicht wissen, ob sie morgen da sind. Wenn man deren Perspektive nehmen würde, nicht die als schwach oder als Leute zu bemitleiden, nein, die sind nicht, die sind sehr, sehr starke Personen. Die sind Leute zu respektieren. Diese Perspektive, wenn man das richtig hochbringen kann, dann kann man Dinge ändern im Ebene der Entscheidungsträger. Das ist, was fehlt.
Atombombe, gute Nuklearenergie. Das ist oft ein Gegensatz, der aufgemacht wird. Aber zivile und militärische Atomnutzung sind nichts als technische Zwillinge. Wir sprachen darüber mit Axel Meyer von mitwelt.org.
Atomkraft ist heute Bombe. Wie kommt's dazu? Ich bin hier verbunden mit Axel Meyer, mitwelt.org. Hallo Axel.
Salut Konrad. Also ich würde meinen Beitrag ganz gern mit einem Vorwort beginnen, und zwar mit einem Vorwort des französischen Präsidenten Macron. Macron hat in einer Rede im Jahr 2020 gesagt, ich zitiere, ohne zivile Atomenergie gibt es keine militärische Nutzung der Technologie und ohne militärische Nutzung gibt es auch keine Atomenergie. Zitat Ende. Was wir im Moment gerade sehen, ist der Krieg gegen den Iran, dieser Angriffskrieg Israels und Amerikas gegen den Iran. Und das ist ein, ja, aus amerikanischer Sicht ein Krieg für Öl. Und es ist aber auch ein Atomkraftwaffenkrieg. Das heißt, es geht darum, im Prinzip zu verhindern, dass der Iran in den Besitz von Atomwaffen kommt. Das wird überall gesagt, steht überall in den Medien, wird breit diskutiert. Nur eine winzige Kleinigkeit wird in Deutschland vergessen. Vergessen in Anführungszeichen. Und zwar in der Berichterstattung fehlt der Hinweis, dass der Baubeginn des ersten iranischen Atomkraftwerks durch die Deutsche Kraftwerksunion stattgefunden hat, durch Siemens und AEG. Das fehlt einfach. Also einfach, überall beklagt man sich, über die zivile Nutzung kommt der böse Iran in den Besitz von Atomwaffen, und man vergisst dann ein bisschen, dass das erste iranische Atomkraftwerk in den 70er Jahren geplant wurde von der Kraftwerksunion, einem Joint Venture von Siemens und AEG. Damals wurde der Iran ja auch noch vom guten Diktator, also aus deutscher Sicht, von Shah Mohammed Reza Pahlavi regiert. Er war durch einen CIA-Putsch installiert worden. Also im Prinzip hat man ja die Demokratie geputscht im Iran, weil die Amerikaner und die Engländer dachten, das iranische Erdöl gehört den Amerikanern und den Engländern, und deswegen hat man im Prinzip die Diktatur eingeführt durch den Schah. Das führt im Moment auch heute zu viel Ärger und so, und hat im Prinzip auch zu diesem Mullah-Regime geführt. Aber wie gesagt, dieses erste Atomkraftwerk im Iran war made in Germany. Und das wird in Deutschland in diesem Bericht über den Krieg gern vergessen. Und dann wird noch eine zweite Sache gerne vergessen. Überall wird ja im Moment von Lobbygruppen die neue Atomkraft hochgeputscht. Also überall gibt es ja diese Debatten, die von marktradikalen Kreisen eingeführt wird, dass wir neue Atomkraftwerke bräuchten, die Welt bräuchte neue Atomkraftwerke, obwohl wir ja alle wissen, Atomkraft ist teurer und unsicherer, und wir haben ja gerade diese Erinnerung gehabt an Tschernobyl und Fukushima. Aber was in dieser Debatte absolut vergessen wird, ist die größte Gefahr. Und die sieht man einfach im Iran, die sieht man in Nordkorea. Warum hat Nordkorea Atomwaffen? Weil es über den Umweg der friedlichen Nutzung in den Besitz von Atomkraftwaffen gekommen ist. Und aus meiner Sicht, ich bin Atomkraftgegner, und ich sage, seit vielen Jahren weise ich auf die Gefahren hin, Unfallgefahr, Atommüll und anderes. Aber die allergrößte Gefahr ist jedes neue Land, das über den Umweg der friedlichen Nutzung der Atomenergie in den Besitz von Atomwaffen kommt. Und jetzt einerseits zu beklagen, der böse Iran kommt in den Besitz von Atomwaffen, wir müssen die Kultur niederbomben, wie die Amerikaner das wollen, das ist das eine. Und dann aber gleichzeitig zu sagen, wir exportieren überall weltweit Mini-Atomkraftwerke, das führt einfach dazu, dass immer mehr Länder in Besitz von Atomwaffen kommen, und das ist eine tödliche Gefahr für die Menschheit. Es passt allerdings gut in unser marktradikales, neoliberales Zeitalter.
Das heißt, wer Atomkraftwerke exportiert, exportiert damit das Wissen zum Thema Atom und damit auch das Wissen, wie man eine Bombe herstellt.
Genau, und ich zitiere einfach nochmal das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Gibt eine bessere Quelle als den Atomlobbyisten Macron. Der französische Präsident Macron in einer Rede 2020: Ohne zivile Atomenergie gibt es keine militärische Nutzung der Technologie, und ohne militärische Nutzung gibt es auch keine Atomenergie. Zitat Ende. Das sagt es eigentlich deutlich. In diesem Satz steckt die rechtskonservative Liebe zur Atomkraft, in diesem Satz steckt die Liebe von Diktatoren und Autokraten zur Atomkraft. Und wie gesagt, selbst wenn man mit einem Atomkraftwerk selber noch keine Bombe bauen kann, dafür braucht man dann in einem weiteren Schritt die Anreicherung, dann führt der Besitz von Atomkraftwerken jederzeit zur Möglichkeit, schmutzige Bomben zu bauen. Irankrieg, alle Menschen haben Angst, auch in Israel haben die Menschen Angst, dass der Iran könnte Atombomben bauen. Der Iran könnte heute schon Brennstäbe, nukleares Material aus diesem von Deutschland gebauten AKW Bushehr in Raketen packen und könnte schmutzige Bomben bauen. Wer Atomkraftwerke hat, ist in der Lage, schmutzige Bomben zu bauen. Und wenn du eine Rakete hast, in der hochradioaktives Material ist, dann nutzt es auch nichts, wenn du die abschießt in der Luft, dann verteilt sich die Radioaktivität einfach in diesem Land. Deswegen einfach dieser Zusammenhang zwischen der zivilen und der militärischen Nutzung der Atomenergie ist so wichtig, und er wird auch in den wenigen verbliebenen Qualitätsmedien, die wir in Deutschland noch haben, wird er nicht erwähnt. Die Hegemonie über die veröffentlichte Debatte haben die Konservativen und die Atomlobbyisten.
Wer an dieser Stelle natürlich mehr erfahren will, kann auch dann nachlesen. Axel Meyer ist Autor bzw. ja, Inhaber von mitwelt.org, und da sind sämtliche Beiträge von Axel Meyer nachzulesen.
Genau, also wer sich dafür interessiert, einfach eingeben bei einer Suchmaschine mitwelt.org iranisches Atomprogramm, dann findet man im Prinzip diesen Beitrag.
Axel, ich danke dir mal für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich für das Interesse von Radio Dreieckland. Ich finde es toll, dass ihr das macht, und ärgere mich immer, dass wir über solche Dinge immer so in so winzigen Nischen debattieren und dass es nicht im Mainstream ankommt.
Das sagt Axel Meyer von der Stiftung Mitwelt über zivile und militärische Atomnutzung. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 10. Juni 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.
Auch Radio Dreieckland erhält einen winzigen Teil der Rundfunkgebühren. Für unser Programm erhalten wir aber keinen Cent. Bei Projekten müssen wir das machen, was die Geldgeberin will. Echt unabhängig bleiben wir nur durch unsere Freundinnen und Freunde. Jetzt Mitglied im RDL-Freundeskreis werden. Unterstütze dein freies Radio. Mehr Infos unter rdl.de/Mitglied.